ganze hingebungsvolle Liebe zu Gott, eine vertraute Beziehung. In Lukas 1, Vers 6 steht, beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Ich finde, das klingt ganz schön krass und ich weiß auch nicht so richtig, wie das gehen soll. Ich weiß aber, dass man sowas auch nur im Ansatz hinbekommt, wenn man Gott richtig, richtig liebt. Es geht nicht darum, dass Zacharias und Elisabeth irgendwie fehlerlos waren oder nie gesündigt haben, nichts falsch gemacht haben, aber sie hatten ein Bestreben, Gottes Ratschlüsse für ihr Leben umzusetzen. Das war ihnen unheimlich wichtig. Ein Freund von mir hat mal zu seiner noch nicht Freundin gesagt, also sie haben sich gedatet und es lief irgendwie ein bisschen schwierig und dann hat er gesagt, ich liebe dich und ich will mit dir mein Leben verbringen und du hast jetzt ein ganzes Jahr Zeit, darüber nachzudenken, ob du das auch willst. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, du bist ganz schön krass, das hätte ich niemals gemacht. Ich fand das auf der einen Seite ziemlich bekloppt und auf der anderen Seite fand ich das aber auch ziemlich beeindruckend, weil ich gemerkt habe, er liebt diese Frau so sehr, dass er dafür bereit ist, was in Kauf zu nehmen, auch Unsicherheit in Kauf zu nehmen. Und so ein bisschen muss es Zacharias und Elisabeth damals eigentlich auch gegangen sein, weil so wie wir heute Beziehungen mit Gott leben, so durch den Heiligen Geist, dass Gott in uns wohnt, zu uns spricht, wir das ihn ganz nah fühlen, das war damals noch nicht so. Um Gott zu begegnen, ging man in den Tempel. Und trotzdem haben Zacharias und Elisabeth so einen Vertrauensvorschuss gelebt, so eine Beziehung, so eine hingebungsvolle Beziehung, obwohl Gott eigentlich noch lang nicht so nahbar war, wie es jetzt ist. Viel deutlicher wird das, wenn wir uns die Situation, in der sie sich befanden, angucken, denn sie hatten keine Kinder. Denkt ihr jetzt vielleicht, ja Mensch, ich habe auch keine Kinder, das ist doch nichts Dramatisches. Damals war das deutlich dramatischer als heute. Also wenn man heute als Paar keine Kinder hat, dann stellt vielleicht die Oma mal eine unangenehme Frage, aber das kann man vielleicht noch aushalten. Vielleicht fragen auch mal Freunde oder Menschen aus der Gemeinde nach, wie es einem geht oder so. Aber das ist für gewöhnlich nicht wirklich unangenehm. Versteht mich nicht falsch, wenn Menschen einen unerfüllten Kinderwunsch haben, dann ist das was total Dramatisches und das ist schlimm, aber wir werden dafür nicht sozial geächtet. Erst recht nicht, wenn es biologisch nicht geht, also wenn es einfach nicht funktioniert, dann wird man in Deutschland dafür nicht sozial geächtet, dann steht man nicht irgendwie schlechter da als die anderen. Und das war damals aber anders. Damals wie heute werden Menschen gern in Schubladen gesteckt. Sie sagen irgendwas, sie posten irgendwas, zack, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu und da bleibt er immer drinne. Das war damals nicht anders als heute. Und wenn ich zuhöre, wie Männer gelegentlich über Frauen reden, dann habe ich den Eindruck, heutzutage ist so ein richtiger Wert das Äußere. Gerade wenn ich mich irgendwie so daran erinnere, wie ich in der Pubertät drauf war und wie ich mit meinen Kumpels über Mädchen geredet habe, dann war das Äußere total wichtig. Da haben wir irgendwie so eine Art Vorsortierung vorgenommen. So wer überhaupt in Frage kommt und dann haben wir weiter überlegt. Heutzutage schäme ich mich total dafür. Ich merke aber, dass das total das Kriterium bei uns ist. Wir orientieren uns voll an der Optik. Irgendwann habe ich dann zum Glück verstanden, dass sich das Äußere eines Menschen im Laufe des Jahres verändert und man es ja sogar ein bisschen beeinflussen kann und dass daran eine Entscheidung festzumachen nicht nur unfair und sexistisch ist, sondern auch total dumm. Es gibt einfach bessere Auswahlkriterien, vor allen Dingen nachhaltigere. Und ich glaube, dass damals in der Partnerwahl Attraktivität bestimmt auch eine Rolle gespielt hat. Aber erstens war nicht jede Ehe frei gewählt, wahrscheinlich sogar die wenigsten. Und zweitens war das für das Ansehen so eines Paares, einer Familie viel wichtigere, das, was nach der Beziehung passierte, was nach der Heirat passierte. Das war total fundamental für die Bewertung in der Gesellschaft. Und wenn das auch wenn das theologisch eigentlich falsch ist, glaubten viele Menschen damals, wenn ein Kindersegen ausbleibt, also wenn man keine Kinder bekommt, merkt man schon an der Formulierung, ein Kindersegen bleibt aus, dann ist man von Gott nicht gesegnet. Vielleicht ist der Grund, dass man zu viel gesündigt hat oder dass man es gar nicht wert ist, welche zu bekommen oder dass man unfähig ist, welche zu erziehen oder es ist schlicht und ergreifend eine Strafe von Gott für irgendetwas, was man falsch gemacht hat. Das war damals in den Köpfen der Menschen normal. So haben viele, viele Menschen gedacht. Und man sah auf diese Menschen, die keine Kinder hatten und vor allen Dingen auf die Frauen, die keine Kinder hatten, herab. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, oh Mensch, sowas haben wir heute nicht mehr. Doch, das haben wir leider schon. Wenn wir zum Beispiel auf Sozialhilfeempfänger gucken oder auf Flüchtlinge oder auf Alkoholiker, dann passiert das ganz schnell bei Menschen und ich höre das immer wieder, dass man denkt, ja, ich habe auch viele Probleme, aber so wie der bin ich nicht. Und ich glaube, so müssen es Menschen damals gegangen sein, die keine Kinder hatten. Das war nicht einfach, das war total schwer und auch aus dieser Situation herauszukommen, war schwierig. Elisabeth selber redet im Lukas-Evangelium von einer Schmach, die Gott von ihr nimmt, wenn sie ein Kind bekommt. Auf der einen Seite müssen Elisabeth und Zacharias, waren sie eine Priesterfamilie, also jemand, der in der Öffentlichkeit stand, der Ansehen hatte, der von allen beobachtet wurde, den man angeschaut hat, zu dem man vielleicht sogar hochgeschaut hat. Und auf der anderen Seite hatten sie keine Kinder, etwas, wofür man sozial geächtet wurde, wo vielleicht die Menschen getuschelt haben, wenn man vorbeiging. Die haben immer noch keine Kinder, wer weiß, was da im Argen ist. Und trotzdem steht im Lukas-Evangelium, dass sie treu sind, dass sie ihren Glauben leben. Und sie leben ihren Glauben bisher, ohne das zu bekommen, was sie sich zutiefst wünschen. Das, was ihrem Leben oder ihrem Lebensglück noch fehlt. Trotzdem leben sie ihren Glauben. Und Zacharias ist Priester. Priester heißt, man geht zum Tempeldienst zweimal jährlich für eine Woche. Das ist so das Highlight des Jahres. Und in diesem Fall ist es ein bisschen besonders, das könnt ihr nachlesen im ersten Lukas-Kapitel, er wird ausgelost, das Räucheropfer auf dem Altar im Allerheiligsten darzubringen. Und das ist eine ganz besondere Ehre. Es ist nämlich so, dass das ein Priester nur einmal in seiner ganzen Lebzeit tun darf. Also das, was Zacharias in dieser Geschichte macht, das macht er nur einmal in seinem ganzen Leben. Das ist quasi so der Höhepunkt seiner Laufbahn. Und dann begegnet er im Allerheiligsten einen Engel. Und diese Begegnung lese ich euch mal kurz vor. Lukas 1, 13 bis 17. Aber der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt. Er wird auf Wein und Bier verzichten. Schon im Mutterleib wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und zu denken. So wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Der Engel sagt, du bekommst einen Sohn. Das, worauf ihr so lange gewartet habt. Und dann was für einen? Einen, der die Welt verändern wird. Dein Sohn wird in die Geschichte eingehen. Man wird von ihm erzählen, man wird über ihn schreiben. Und er wird ein Weggefährte und ein Vorbereiter des Messias sein. Was für eine gigantische Botschaft. Zacharias muss innerlich irgendwie zersprungen sein, ob er das überhaupt glauben oder aushalten konnte. Und deshalb antwortet er auch so, wie er antwortet. Er sagt nämlich in Vers 18, da sagte Zacharias zu dem Engel, woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Auch wenn etwas Außergewöhnliches passiert, dann sind wir ja immer noch Menschen. Und auch Zacharias war ein Mensch. Und seine Gedanken sind ziemlich verständlich. Er und seine Frauen waren schon älter, in einem Alter, wo man für gewöhnlich keine Kinder mehr bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit der Materie, aber zum Beispiel ich will euch keine Horrorgeschichten erzählen, aber die Schwangerschaftsrisiken zwischen einer 20-Jährigen und einer 40-Jährigen unterscheiden sich gigantisch und das wird man auch damals schon gewusst haben. Zacharias wird gewusst haben, erstens kann ich mir das schwer vorstellen, dass meine Frau noch ein Kind bekommt und zweitens, wird das dann alles gut gehen? Das ist irgendwie fraglich. Und obwohl ein Engel vor ihm stand, war er immer noch ganz Mensch und deswegen hatte er seine, wie ich finde, berechtigten Zweifel. Und um ihm so einen Denkzettel für seinen Unglauben zu verpassen Und gleichzeitig aber zu zeigen und zu beweisen, dass der Engel echt ist, dass er von Gott kommt und dass die Botschaft stimmt, sagt der Engel zu ihm, du bist stumm bis zur Geburt deines Kindes. Beziehungsweise eigentlich bis zum Tag der Beschneidung, also den 8. Tag nach der Geburt. An dem Tag, an dem auch die Namensgebung damals stattfand. Und er ist stumm. 9 Monate lang, in der Bibel steht, danach wurde Elisabeth schwanger. 9 Monate lang in etwa ist er stumm gewesen. Und dann, an dem Tag nach der Geburt, der 8. Tag nach der Geburt, ist das Haus voll, die Beschneidung wird bei Juden gefeiert, Riesenzeremonie. Und dann fragen die Nachbarn, wie soll das Kind denn jetzt heißen? Und dann sagt Elisabeth, das Kind soll Johannes heißen, so wie der Engel es gesagt hat. Und die Menschenmenge ist verwirrt, weil das unüblich ist, einen Namen zu geben, der in der Familie bisher gar nicht vorkommt. Und dann fragen sie nochmal Zacharias, stimmt das, was deine Frau sagt? Und Zacharias lässt sich etwas zum Schreiben geben und schreibt darauf, sein Name ist Johannes. Und auf einmal kann er wieder reden. Und das Spannende ist, an dieser Stelle ist die Geschichte nicht zu Ende, sondern es passiert etwas, was total überwältigend ist. Es passiert Anbetung in Reinform. Der Text, den ich euch vorhin vorgelesen habe, das ist nicht der Ausklang, das ist nicht der Rausschmeißer für die Geschichte, sondern das ist der Höhepunkt der Geschichte. Das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Man merkt es richtig, wie es aufgebaut ist. Und für Lukas sind diese Geschichte, das, was Zacharias und seiner Frau Elisabeth passiert und die Anbetung Gottes, die sind total eng miteinander verbunden. Die Geschichte Gottes mit den Menschen mündet immer in Anbetung, in den Lob Gottes für das, wie er ist, was er ist und was er tut. Und Zacharias fängt an, sich direkt mit Gott zu beschäftigen, als er wieder reden kann. Also, ich bin ehrlich, wenn ich einen Engel gesehen hätte, der hätte mit mir gesprochen. Ich hätte ein Wunder miterlebt und dann könnte ich 9 Monate lang nicht mit meiner Frau reden. Und dann habe ich das ganze Haus voller Nachbarn und Menschen, Freunden. Ich glaube, also ich rede gerne. Ich glaube, ich wäre völlig eskaliert, wenn ich wieder reden könnte. Ich hätte mit allen gleichzeitig geredet, aber mir wäre es nicht so direkt in den Sinn gekommen, erstmal einen Monolog an Gott zu halten. Also für mich ist 2 Tage ohne Reden schon total krass. Ich versuche das zwischendurch mal. Und das ist total abgefahren. Das kann ich nicht gut. Und da sind so viele Menschen. Ich würde die Gelegenheit irgendwie nutzen. Aber ich würde, glaube ich, nicht direkt ein Lob anstimmen oder so einen langen Monolog halten wie Zacharias. Zacharias scheint in seiner Stummphase Gott noch viel näher gekommen zu sein. Für ihn ist es das Naheliegendste in dieser Situation, Gott zu anbeten. Sich nicht etwas zu nehmen, sondern Gott etwas zu geben. Er hätte es genießen können, mal wieder einen Wunsch zu formulieren. Jemandem zu sagen, kannst du mir bitte das oder das bringen? Er hätte es genießen können, mit den Menschen in eine Diskussion zu verfallen. Er hätte es genießen können, seiner Frau ein Kompliment zu machen, irgendetwas zu seinem Kind zu sagen. Das vieles, vieles, vieles wäre möglich gewesen. Und vor allen Dingen hat er ja eigentlich die spannendste Story im ganzen Raum zu erzählen. Und er hatte 9 Monate lang Zeit, sich gute Formulierungen auszudenken. Also ich hätte die Bühne genutzt. Und er fängt an, Gott zu loben. Er stimmt in Anbetung ein. Er gibt Gott seine ersten Worte. Das finde ich ganz schön beeindruckend. Lange nicht reden können und dann Gott seine ersten Worte geben. Er lobt Gott für das, was er ist. Für das, wie er ihn kennt und was ihn an ihm fasziniert. Und auch, wie er ihn sich vorstellt. Jemand, der anbetet, der ist ganz mit Gott beschäftigt. Und alles, was er macht, ist nur für Gott. Das Ganze drumherum wird unwichtig. Und das sieht zuweilen vielleicht sogar etwas komisch aus. Ich bin nicht charismatisch aufgewachsen, ganz im Gegenteil. Und alles, was so ganz hingebungsvolle Anbetung ist, das hat mir früher Angst gemacht. So, sobald jemand die Hände gehoben hat oder etwas ein bisschen nach Kontrollverlust aussah oder gar Ekstase oder sowas, das sind ganz, ganz schlimme Begriffe für mich gewesen. Da habe ich wirklich Angst vor gehabt. Augen schließen, alles Sachen, die mir irgendwie spooky vorkamen. Und ich merke aber, dass man vor Anbetung überhaupt keine Angst haben muss. Wenn ich vor hingebungsvoller Anbetung muss man keine Angst haben. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dem vertrauenswürdigsten Wesen des ganzen Universums, dann muss ich keine Angst davor haben, was da passiert. Und es ist auch kein Kontrollverlust in dem Sinne, dass ich irgendwie so von Sinnen bin und nicht mehr weiß, was passiert. Ganz im Gegenteil, wenn jemand die Kontrolle verliert, dann zweifle ich das schon an, ob das noch Anbetung ist. Gott ist da, Gott passt auf und ich rede mit Gott. Anbetung ist das, was ich für Gott tue, nur für ihn. Es ist eine Art des Gebetes, in welcher Form auch immer. Und in diesem Gebet werden die Menschen um mich herum unwichtig. Es geht um Gott und es geht um mich. Ich richte mich ganz auf Gott aus. Und dann kann es passieren, dass dieses Ausgerichtetsein auf Gott, so wie bei Zacharias, sogar zur Prophetie wird. Prophetie und Anbetung gehören zusammen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere letzte Predigtreihe über Amos. Da haben wir über Prophetie gesprochen. Prophetie ist kein Hokuspokus, nichts Abstruses, nichts Verwirrendes, sondern es ist Gottes Sprache in meine Welt mit meinen Gedanken und mit meinen Worten, passend zu meinem Leben und zu meiner Umgebung. Das ist nicht unbedingt spektakulär, aber es ist treffend für mich in meiner Situation und es stimmt. Und es stimmt immer mit der Bibel überein. Und Zacharias formuliert ganz spannend das, was er prophetisch formuliert. Das steht nämlich in Vers 68 und 69. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es erlöst. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. Er sagt, der Retter ist zur Hilfe gekommen. Er hat sein Volk erlöst. Gott hat den Retter gesandt. Er redet von Jesus, ganz offensichtlich, dem Sohn Davids. Das ist nicht sein eigener Sohn. Aber Jesus ist noch gar nicht da. Jesus ist noch gar nicht geboren. Und trotzdem sagt er, er hat erlöst. Er spricht in der Vergangenheitsform. In der Anbetung ist Gottes gute Zukunft für ihn so präsent, dass er davon redet, als wenn es schon passiert wäre. In der Anbetung bei Zacharias ist Gottes gute Zukunft für ihn so präsent, als wenn es schon passiert wäre. Zacharias sieht den Messias vor Augen, er sieht eine herrliche Zukunft, er sieht Erlösung und Frieden. Und er fühlt das Eingreifen von Gott so stark, dass er es so beschreibt, als wenn es schon passiert wäre. Das passiert, wenn wir Gott anbeten. Nicht immer sehen wir die Zukunft ganz detailliert, aber wir spüren, was Gott vorhat, wo er hin will. Wenn ich anbete, dann richte ich mich auf Gott aus. Dann richte ich mich auf das aus, was er ist, wie ich ihn wahrnehme, was mich fasziniert. Und es befreit mich ein bisschen von meinem alltäglichen Wahnsinn. Es gibt mir Klarheit und es gibt mir auch Fokus. Und es lässt mich vor allen Dingen auf ihn blicken. Das sieht man hier bei Zacharias ganz schön. Und im Zweifel spüre ich immer die Ewigkeit, also dieses Gefühl, mein Leben am Ende mit Gott zu verbringen. Wir können unsere Zukunft vor Augen sehen, wenn wir Gott anbeten. Wir verlassen ein Stück weit unsere irdischen Sorgen und Probleme und wenden uns ganz Gott zu. Das ist nicht die Lösung für alles. Aber auf Gott ausgerichtet zu sein, bewirkt immer Gutes. Wenn mir so richtig die Decke auf den Kopf fällt, dann knie ich mich hin. Das ist eigentlich der Modus, wo ich mich dann irgendwann hinknie. Sonst mache ich das eher ungern. Und dann passiert genau das. Ich mache mich ganz klein. Ich sage Gott, wie winzig ich bin und sage ihm, wie groß er ist. Und das tut einfach gut. Zacharias macht das gar nicht in einem Moment, in dem es ihm schlecht geht. Zacharias macht das in einem Moment der Freude, des Triumphes. Ein Moment, wo ich vielleicht frühestens am Abend irgendwie mir einfallen würde, Mensch, jetzt muss ich mal Gott Danke sagen. Davor würde ich das irgendwie richtig genießen, ohne an ihn zu denken. Martin hat letzten Sonntag gesagt, wenn ich Gott anbete, dann habe ich nichts davon. Also ich verzichte. Es geht um Gott, nicht um mich. Habe ich ihm gerade widersprochen? Jein. Anbetung ist, wenn ich Gott sage, wie groß er ist und nicht, was ich gerade von ihm brauche. Wenn ich ihm alle meine Worte gönne, so wie wenn ich meiner Frau sage, dass ich sie schön finde, ohne sie danach zu fragen, ob sie mich denn auch attraktiv findet. Anbetung ist, ich sage Gott, wie er ist. Ich anbete ihn. Und da habe ich erstmal nichts davon. Aber nun ist Gott ja Gott. Eine Begegnung mit ihm ist ja nie sinnlos, nutzlos oder wirkungslos. Ein Rendezvous mit Gott hinterlässt immer Spuren. Und deshalb macht es auch einen Unterschied für mein Leben, wenn ich Gott anbete. Wenn ich mich in meinem Alltag auf etwas ausrichte, macht das ja schon einen Unterschied. Also wenn ich zum Beispiel einen Raum putze oder aufräume, dann geht mir das deutlich leichter von der Hand, wenn ich mir danach vorstelle, wie ich gemütlich auf dem Sofa sitze, die Füße auf den Tisch lege, ein Bier trinke und einen Film gucke oder sowas. Diese Vorstellung alleine, was das Ziel von meiner Aktion ist, sorgt ja schon dafür, dass mir das viel leichter fällt. Wenn ich eine Predigt vorbereite und daran denke, dass dabei etwas passieren kann, dass Worte etwas bewirken kann, dass Gott reden kann, dann bin ich auch motivierter, länger am Schreibtisch zu sitzen, mehr Zeit da rein zu investieren. Ich habe mal ein ziemlich cooles Comic gesehen. Da waren drei Leute, drei Handwerker, die alle auf der gleichen Baustelle waren. Und der erste hat gesagt, ich rühre gerade im Zement herum. Der zweite hat gesagt, ich ziehe gerade eine Mauer. Und der dritte hat gesagt, ich baue eine Kathedrale. Und die haben alle das Gleiche gemacht. Wenn ich mich auf Gott ausrichte, wenn ich Gott anbete, dann bleibt das nicht spurlos. Und deshalb endet die Anbetung von Zacharias auch mit dem Lob der, je nach Übersetzung, herzlichen Barmherzigkeit Gottes. Mit der herzlichen Barmherzigkeit Gottes. Wörtlich redet er von den Eingeweiden des Erbarmens Gottes. Den Eingeweiden des Erbarmens Gottes. Das klingt für mich so, als ob Zacharias unfähig wäre, irgendwie ein passendes Wort, einen Begriff zu finden, um die Liebe Gottes zu beschreiben. Er sucht irgendwie nach einem Extrem für Gottes unmenschliche Liebe, für sein Erbarmen, sein Zuwenden, sein gnädig und liebevoll Anblicken. Und das ist das, was wir in Anbetung spüren. Wenn wir Gott die Ehre geben, dann merken wir, wie Gott sich uns zuwendet. Und deshalb schließt er auch diesen Anbetungsteil mit dem für mich schönsten Wort der Bibel, Frieden. Anbetung, völlige Ausrichtung auf Gott, führt zu Frieden. Frieden für unsere oft müden Seelen. Frieden heißt, frei von der Last der Sünde, all unser persönliches Versagen, das mir immer wieder schmerzlich bewusst wird. Das heißt auch frei vom Tod und all seinen schmerzlichen Formen. Oder auch frei vom Teufel, also von der Versuchung, Dinge zu tun, die letztlich mir und anderen schaden. Frieden bedeutet auch, frei von Scham zu sein, also diesem tiefen Gefühl, nichts wert zu sein und bedeutungslos zu sein. Und auch frei von Angst, dass andere mein Leben kontrollieren. Gott möchte uns Frieden schenken. Gott möchte uns, wenn wir anbeten, Frieden schenken. Und deshalb ist das für Christen auch so wichtig. Und deshalb merkt man aber auch, dass all die Dinge, die Gott uns schenken möchte, frei von Last, frei vom Tod, frei von Sünde, frei von Angst und Scham, dass das nur möglich ist, wenn man eine Beziehung zu Gott hat. Wenn man sagt, Gott, ich glaube an dich, ich möchte mit dir leben. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte dein Kind sein. Wenn man eine Entscheidung für Gott trifft, dann kann man diese Dinge erleben. Das heißt nicht, dass alles gut wird. Und trotzdem wird vermutlich jeder Christ bestätigen können, wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir Gott anbeten, dann spüren wir, dass wir Frieden haben. Manchmal Frieden mitten im Leid, mitten in Not, mitten im Frust, mitten im Schmerz, manchmal in Müdigkeit oder Stress, in Hass oder Angst oder im Streit. Trotzdem gibt es da einen Moment des Friedens, wenn wir uns auf Gott ausrichten und ihn anbeten. Und wenn du denkst, du kannst Gott gerade nicht anbeten, und gute Gründe dafür findest, ich glaube, genau dann ist es dringend dran. Weg von dem, was dich beschäftigt, hin zu dem, was Gott ist. Weg von dem, was dich beschäftigt, hin zu dem, was Gott ist. Hin zu dem, der wirklich gut ist. In der Anbetung muss nichts ausgewogen sein. Es muss kein Wenn und Aber geben. Und Leid darf auch bestehen bleiben. Und Gott darf trotzdem gut sein. Anbetung darf Sicherheit und Pause im Sturm sein. In Anbetung öffnet Gott dir die Augen für die Zukunft. Er lässt dich prophetisch werden. Er gibt dir das Gefühl von Ewigkeit ins Herz. Menschen haben so viel getan, um unsterblich zu werden. Und es ist etwas, das für uns ganz nah ist. Jette, also meine kleine Tochter, hat mich gestern gefragt, warum will Gott, dass wir sterben? Und das war eine hochgradig emotionale Frage für sie, weil sie festgestellt hat, Mensch, alle Menschen müssen irgendwann sterben. Und dann muss Gott das ja auch irgendwie so wollen. Und ich habe kurz überlegt, weil ich gedacht habe, ja stimmt, das ist echt mies. Und dann ist mir aber eingefallen, dass das gar nicht wahr ist. Gott will gar nicht, dass wir sterben. Und das habe ich ihr auch gesagt. Gott will gar nicht, dass wir sterben. Er will, dass wir ewig leben, dass wir ewig bei ihm leben. Jeder, der eine Beziehung zu ihm hat, so steht es in der Bibel, der stirbt nicht, sondern der verbringt die Ewigkeit mit ihm. Und das ist das, was wir jetzt schon spüren können in Anbetung, wenn wir uns auf ihn anwenden. Dieses Gefühl für die Ewigkeit, den Rest von allem mit ihm. Die Gewissheit, das Kind eines unglaublichen Gottes zu sein. In Anbetung kommen wir genau diesem auf die Schliche. Und deshalb wollen wir auch jetzt wieder, wie im letzten Gottesdienst, eine Zeit haben für stille Anbetung, für das Nachsinnen über Gott, wie er ist und was dieses Denken über ihn in mir und in euch auslöst. Anbetung machst du nicht für dich. Es ist Liebe zu Gott. Und trotzdem passieren Dinge, wenn wir dem unglaublichsten Wesen des Universums begegnen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das immer wieder tun.